Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Mezcal soll man küssen?
Ich sag Mezcal, ihr sagt Mexiko. Wäre eigentlich korrekt, im Fall von Selva Negra aber komplett daneben, denn dieser Mezcal kommt aus dem Schwarzwald. Grund genug, mit ja eigentlich zweien zu sprechen, heute nur mit einem von beiden. Sebastian Dresel, Laurin Lehmann, der zweite der kreativen Köpfe, ist leider heute nicht mit dabei. Aber mit Sebastian Dresel, einem der kreativen Köpfe hinter Selva Negra, zu sprechen. Wir verkosten dann gemeinsam auch das gute Stöffchen und quatschen darüber, wie beide auf diese Idee überhaupt gekommen sind und was der Unterschied zu Tequila ist. Hola Sebastian, hola hombre, könnte man ja auch sagen, ne? Passend zu Mexiko.
Ja, Hannes, ich grüße dich. Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, bevor wir einsteigen, bist du überhaupt aus der spirituosen Getränkebranche oder bist du einfach so da reingeschlittert?
Sowohl als auch. Also ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Handel und ich bin damals vom Handel in die Industrie gewechselt und war dann bei der Firma Diageo. Der ein oder andere wird es wohl kennen. Diageo, der größte Spirituosenkonzern der Welt. Dort war ich ja lange tätig und war dann lange von der Spirituose weg. Und eigentlich hat mich Laurin zurückgeholt, wenn du so möchtest.
So, und dann sind wir ja schon mitten dabei. Wie kam es denn dann dazu, dass ihr plötzlich auf die Idee kamt? Mezcal, erstens mal Mezcal, ist ja auch nicht so üblich, ja. Und zweitens dann auch noch Mezcal im Schwarzwald herzustellen.
Ja, es ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also ich hatte natürlich durch meine Zeit bei Diageo schon sehr, sehr viel Interesse an Tequila und am Mezcal. Und ich war nach Diageo lange reisen, war 1,5 Jahre in Sydney, habe dort vorwiegend eigentlich in der Gastronomie gearbeitet. Und dort war Mezcal und Tequila waren ein Riesenthema. Das ist ja eine der größten Spirituosentrends weltweit. Und in anderen Ländern ist das ja noch viel, viel größer, als es jetzt hier in Deutschland schon die ersten kleinen Blüten sprießen, sage ich mal. Da ist natürlich in anderen Ländern ist das schon eine sehr, sehr große Nummer. Und der Laurin hat, lass mich nicht lügen, ich glaube 2019 war das schon, Ende 2019. Wir haben damals zusammen bei einer Energy-Drink-Firma gearbeitet und er hat mich gefragt, ob ich ihm bei einem Projekt mit seinen Freunden helfen könne. Habe ich gesagt, ja klar, also was er denn braucht. Dann hat er gesagt, ja, er würde gerne einen alkoholfreien Gin machen. Dann habe ich gesagt, Mensch, wenn du schon in die Spirituose gehst, dann mach doch den ersten deutschen Mezcal. Das hat noch keiner gemacht. Herr Laurin war dann so ein bisschen überrascht und hat sich dann so ein bisschen übers Wochenende belesen und hat dann mich am Montag ganz aufgeregt angerufen und hat gesagt, ja, das will ich auf jeden Fall machen, das ist cool. Problem, meine Freunde sind jetzt nicht mehr mit dabei, die haben da darauf keine Lust. Ja, und dann bin ich so mehr oder minder mit reingerutscht. Ohne Laurin wäre ich quasi wahrscheinlich nicht mehr zurück in die Spirituose gekommen.
So, und bevor wir jetzt mal vor diesen ganzen Herausforderungen, vor der ihr sicherlich gestanden seid, wenn ihr Mezcal im Schwarzwald produzieren wollt, nochmal zur Einordnung, was ist denn eigentlich der Unterschied zu Tequila? Beide sind doch auf der Basis von Agaven hergestellt, oder?
Ja, also grundsätzlich ist jeder Tequila ein Mezcal, aber nicht jeder Mezcal ein Tequila. Das heißt, Mezcal ist der große Oberbegriff für Agavenspirituosen aus Mexiko. Hat auch die längere Tradition, also Tequila ist rein historisch etwas jünger als der Mezcal. Und beim Mezcal ist es so, dass jede Agavensorte, die dafür für Agavenspirituosen geeignet ist, darf da eben verwendet werden. Und oft ist es so, dass die Agavenherzen dort in Erdlöchern gegart werden, wodurch dieses typische Raucharoma entsteht. Das ist halt eine sehr traditionelle Garmethode. Früher hatte man halt dann noch keine Töpfe, sondern hat sich halt mit dem bedient, was man so hatte. Und der Tequila ist dann tatsächlich eine modernere Form, wobei man jetzt moderne auch in Anführungsstrichen setzen muss, ist natürlich auch schon eine jahrhundertealte Tradition. Der ist aber aus der blauen Weber-Agave, ist regional nochmal deutlich mehr geschützt als der Mezcal. Das heißt, Tequila sind 5 Regionen rund um Jalisco. Das ist die blaue Weber-Agave, die dort ausschließlich verwendet wird. Und das ist meistens in Töpfen, also in solchen Stills gekocht. Also da hat Rauch dann kein Thema in den allermeisten Fällen.
Okay, also sowohl jetzt im Endeffekt Grundprodukt der Herstellung als auch dann die Verarbeitung unterscheiden dann Tequila vom Mezcal.
Genau.
Sehr schön. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Wieder was gelernt. Das ist ja auch immer wunderbar. Jetzt dann nochmal zurück zu eurem Mezcal, zu Selva Negra im Schwarzwald. Wo fing es denn an? Welche Herausforderungen habt ihr beiden da bei der Herstellung? Ja, eines, du hast ja auch gerade gesagt, sehr traditionellen mexikanischen Getränks im Schwarzwald erlebt.
Ja, also ich sag, es waren natürlich einige tatsächlich. Mittlerweile kann man jetzt da natürlich etwas schmunzeln zurückblicken. Wir hatten die Idee, aber wir brauchten natürlich auch jemanden, der die Idee in die Tat umsetzt, sprich der uns das Liquid herstellt. Und damals war es so, wir hatten eine Musterflasche, also wir hatten eigentlich schon eine Idee von der Art und Weise, wie das Produkt aussehen soll, wie das Produkt schmecken soll, was das Produkt ausmacht. Und dann sind wir recht früh, 2000, nee, also 2020, sind wir dann durch Stuttgart gelaufen und haben gefragt, hey, wer ist der richtige Brenner dafür? Und alle haben gesagt, der Florian Faude aus Plötzensee. Also ausnahmslos. Ja, und dann sind wir zum Flo. Damals Laurin ist hingefahren, mich hat er dann zugeschalten per FaceTime. Und der Flo hat gesagt, na ja, das kriegen wir schon hin. Und da hat es dann angefangen und dann ging natürlich diese ganze Reise los. Man musste sich Gedanken machen über den Ausgangsstoff, welchen Rohstoff verwendet man. Da greifen wir ja auf eine Infrastruktur zu, die eigentlich vorwiegend Reformhäuser bedient. Das heißt, wir beziehen einen Extrakt aus der Salmiana, das ist eine Wildergarbensorte aus Zentralmexiko. Das wird dann hier aufgewässert. Dann musste man eine entsprechende Weinhefe finden. Also da sind schon einige 100 Liter in den Gully gelaufen, leider, bis wir da richtig unterwegs waren. Ja, dann haben wir die richtige Weinhefe gefunden. Dann mussten wir so ein paar technische Sachen klären, pH-Werteinstellung, Temperaturstufen. Das ist alles ein bisschen anders, als man es so vom Obstbrand kennt oder vielleicht auch vom Rum. Und dann, als der Rohbrand fertig war, hat ungefähr, lass mich nicht lügen, ich glaube, knapp ein Jahr war es dann, als wir dann wirklich den Rohbrand hatten, auf Basis dessen wir dann quasi unsere Selva Negra-Geschichte aufgebaut haben. Denn wir sind ja keine bloße Kopie, sondern wir machen ja noch ein bisschen was extra.
Ja. Wo unterscheidet sich denn? Weil du jetzt sagst, wir machen ja noch ein bisschen was extra. Klar, das letzte Geheimnis wird nie verraten, ich weiß. Aber was unterscheidet euch von anderen, die es auf dem Markt gibt? Also klar, in Deutschland gibt es, du hast ja gesagt, nicht so viele. Ich glaube mittlerweile schon irgendwie fast eine Handvoll oder sowas. Aber sind nicht so viele. Aber wenn du jetzt mal einen mexikanischen Mezcal nimmst, was unterscheidet euch denn davon? Ist da auch so ein bisschen Charakter des Schwarzwaldes irgendwo integriert?
Natürlich. Also wir haben die Idee war natürlich zum einen, also wir waren die ersten, die das tatsächlich in Europa gemacht haben, die sich diesem Mezcal-Thema, also wirklich dieser Rauchigkeit auch angenommen haben. Und wir haben auch als erste in Deutschland, mittlerweile gibt es drei, die in Deutschland herstellen, von denen wir wissen. Wir waren die ersten und haben uns in dieser Vorreiterschaft auch darüber Gedanken gemacht, welche Richtung wir einschlagen. Also wir haben uns relativ früh auch der Verantwortung, die damit einhergeht, waren wir uns relativ früh bewusst und haben gesagt, wir wollen nicht die mexikanischen Produkte kopieren, denn das, was in Mexiko hergestellt wird, ist sehr, sehr gut und das hat seinen eigenen Charakter. Und wir möchten auch unseren Charakter haben. Und so war die Idee, dass wir sehr europäisch brennen. Das geht relativ einfach, weil der Florian dafür bekannt ist, dass er den Vor- und den Nachlauf sehr, sehr deutlich abgrenzt. Das heißt, wir hatten eben schon vom Ansatz her einen sehr parfümigen Rohbrand. Und dann ging es eben für uns an die Aufgabe, den Schwarzwald einzubringen. Das heißt, wir bringen einmal die Schwarzwaldfichte. Das heißt, wir nehmen tatsächlich Jungfichtenzweige, die der Flo wirklich, kann man sich auch mal bei dem einen oder anderen Bericht angucken, der fährt dann wirklich raus und schneidet die dann, sucht sich die richtigen aus, da ist er sehr picky. Die werden dann ins Produkt per Mazeration eingebracht und dann bringen wir noch den Rauch aus heimischen Hölzern ein. Sehr dezent, nicht so wie man es vom Mezcal kennt, sondern etwas reduzierter. Und dann wird das nochmal durchdestilliert und dann erhalten wir ein Endprodukt, was quasi Mexiko und den Schwarzwald miteinander verbindet.
Mhm. Also die klassische Fichte oder der klassische Nadelwald spielt natürlich da logischerweise mit eine Rolle. Wenn du jetzt, wenn man sagen würde, in drei Worten euren oder die Persönlichkeit eures Mezcals zu beschreiben, wie wäre das?
Polarisierend, unvergleichbar, einzigartig.
Mhm. Polarisierend, da greife ich doch gleich mal zu. Warum? Weil er dann nochmal kräftiger oder anders schmeckend ist als das, was man von einem Mezcal oder von einem Tequila ja sowieso kennt?
Naja, also es gibt natürlich gewisse Erwartungshaltungen. Das heißt, wenn wir jetzt in Deutschland von Agavenspirituosen sprechen, ist die aktuelle Erwartungshaltung Tequila. Ferner noch in den breiten Konsumentengruppen dann eher noch die Mixo-Tequila-Range, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Das heißt, Mixo-Tequila, da wird Industriezucker mit vergoren. Das ist eine Einstiegsqualität, von der wir eigentlich in der klassischen Agavenspirituose nicht viel halten. Einheitlich, das macht auch eigentlich deutlich weniger Spaß. Es gibt auch gute Mixos, die kennen wir in Deutschland aber leider nicht. Und das heißt, das ist die eine Erwartungshaltung der Endkonsumenten, Tequila. Das heißt, ein Mezcal ist noch gar nicht so verbreitet wie der Tequila. Das heißt, das ist schon mal die eine Gruppe, mit der wir, bei der wir definitiv polarisieren. Wir haben sehr, sehr viele Fans, auch aus der Gin Community, die uns lieben, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, oh, das mit dem Rauch und oh, so erdig und ich weiß ja nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die alteingesessene Mexiko-Bubble. Da mussten wir natürlich unseren Weg reinfinden. Mittlerweile sind wir da voll angekommen und sind da auch absolut herzlich mit allen, die da in dieser Mezcal-Tequila Bubble leben und arbeiten. Aber am Anfang war das natürlich so, wer seid denn ihr jetzt? Was wollt ihr denn jetzt hier? Deswegen polarisierend.
Kunden hast du jetzt schon mal gesagt, ja, klar, Menschen, die sich damit vielleicht auch schon irgendeine Art und Weise beschäftigt haben. Was sind denn eure Kundengruppen? Sind es im Moment tatsächlich mehr die Experten, die das Produkt dann auch weiterverarbeiten, also in der Gastronomie, im Bereich der Bars oder wie groß ist denn auch dann der Anteil von Endkunden, die dann direkt sagen, ah ja, klar, so einen Mezcal aus Deutschland wollte ich schon immer haben, jetzt gibt's ihn endlich, also bestelle ich ihn auch.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir jetzt aktuell vorwiegend im On-Trade, also in der Hotellerie und in der Gastronomie stattfinden. Das ist auch von Anfang an die Strategie gewesen. Das ist ja auch das, wo unser Netzwerk herkommt. Und eine Spirituose, bis sie quasi den Markt durchdrungen hat, braucht in der Regel eigentlich 5 bis 10 Jahre. Bis sie dann wirklich irgendwann mal im Lebensmitteleinzelhandel vermehrt dann auch in den Regalen stattfindet. Wir leben das Produkt in der Belebungsstätte, das heißt da, wo mit dem Produkt gearbeitet wird, wo viel Austausch stattfindet mit den Konsumenten, wo man viele verschiedene Varianten damit auch probieren kann. Wir füllen unser Produkt mit 4% über Trinkstärke ab. Das heißt, es ist extra dafür konzipiert, dass es auch in Longdrinks und Cocktails funktioniert, dass es mit Eis funktioniert. Das heißt, alles ist eigentlich bei Selva Negra darauf ausgelegt, dass Gastronomen viel Spaß damit haben und der Spaß überträgt sich dann im allerbesten Fall. Und bisher ist es tatsächlich auch so immer mehr auf die Endkonsumenten.
Heißt also tatsächlich, er ist eher dafür gedacht, nicht pur zu trinken, sondern in Cocktails, Longdrinks?
Sowohl als auch. Also wir trinken ihn tatsächlich am liebsten pur oder in der Paloma. Außen ist es natürlich so, da kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich vorhin gesagt habe, Unvergleichbarkeit und Einzigartigkeit. das ist natürlich das, was uns in Drinks besonders interessant macht. Also wir brauchen nicht viel Wareneinsatz. Das heißt, wo man vielleicht sonst mit 4-5 CL arbeitet, reichen bei uns eigentlich schon 1-2 CL und du bekommst diesen typischen Cervanecca-Geschmack. Ich habe gesehen, du hast dir ja auch schon die Paloma zurechtgestellt. Du wirst es jetzt gleich selber merken. Das heißt, du kannst eine Cervanecca Paloma oder die Schwarzwald Paloma, wie sie mitunter jetzt in Baden-Württemberg schon genannt wird, die kannst du wirklich mit nichts vergleichen. Also es wird keine Paloma jemals so schmecken wie die Cervanecca Paloma.
Ja, dann nehme ich doch mal einen Schluck. Du hast ja schon gesagt, genau, ich habe mir nämlich natürlich einen Paloma gemixt. Habe ja Gott sei Dank auch ein kleines Paket von euch gekriegt. Dafür schon mal Dankeschön. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze, also man hat natürlich, ich habe auch einen Salzrand, also eine Costata habe ich auch außenrum gemacht.
Hervorragend.
Also von daher schon versucht, das genauso zu machen, wie es beschrieben ist. Aber es gehört auch einfach dazu, wenn man jetzt an so eine klassische Margarita oder Ähnliches denkt, da gehört halt einfach auch Salz dran. Ja, und man hat, es ist ja, das Ganze wird ja mit so einer, mit dem Grapefruit Tonic aufgegossen, falls genau. Das nicht bekannt ist. Und man hat natürlich die Grapefruit in der Nase, aber was direkt auch kommt, ist das Raucharoma, was du schon, das hat man auch trotz dem Ganzen immer in der Nase. Jetzt probiere ich einfach mal. Salzig, rauchig, süß, fruchtig, alles dabei. Und man hat schon natürlich, also kurz, nicht zu heftig, das ist auch das Schöne, das Raucharoma schon dann im Mund, aber es verfliegt auch wieder. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht pur probiert. Ich werde nach dem Podcast mal noch einen Schluck nehmen. Ich dachte, verdünnt ist es immer besser während des Podcasts. Aber ich probiere nachher auch mal pur, wie stark dann das Rauchige da ist. Weil ich glaube, das kann schon, wie du auch sagst, sehr polarisieren. Man hat direkt so, ja, man hat irgendwie auch so ein direkt so ein Barbecue-Bacon. Aroma zuerst mal so plötzlich im Mund und denk, oh, und dann verfliegt das aber wieder ganz angenehm. Sehr, sehr spannend und natürlich auch klar, es ist ungewohnt natürlich, wenn man es vor allem noch nie getrunken hat. Ich kenne es und weiß, was mich dann erwartet, wenn ich so einen Salzrand habe. Aber für viele ist natürlich auch irgendwie so, ups, das Salzige. Aber das wird natürlich dann gleich schön harmonisch mitgenommen, ne?
Kann man natürlich auch in den Drink machen. Was natürlich total spannend für uns ist, wir waren tatsächlich die erste Messe, nee, stimmt nicht, die zweite Messe, auf der wir waren, war eine Gin-Messe. Mhm. Und wir waren quasi als Ergaben, wir haben ja im Endeffekt auch so ein bisschen die Gin-Welt mit reingenommen, dadurch, dass wir ja eine Mazeration auch haben. Und mittlerweile ist es total spannend, weil wir ganz, ganz oft immer die gleichen Gespräche führen, natürlich. Du hörst natürlich am Anfang immer, ah, Rauch weiß ich jetzt nicht so und ah, gar nicht so mein Thema. Und gerade dort haben wir festgestellt, dass das unsere treuesten Kunden sind, die sich dann da reinwagen, weil wir sagen immer, bei der Cervanecca Paloma ist es so, der erste Schluck ist gewöhnungsbedürftig, der zweite ist interessant und der dritte macht süchtig. Und das ist das, was wir außen auch tatsächlich wieder gespiegelt bekommen. Das ist das, was wir in den Straßen in Stuttgart sehen. Mittlerweile sind wir dort ja wirklich fast in jeder Bar vertreten. Und wir sehen halt unser Produkt, das macht uns natürlich auch stolz, sehen wir das auf den Tischen stehen und die Leute trinken das. Und da sind auch definitiv jüngere Zielgruppen dabei, von denen man jetzt vielleicht nicht glauben würde, dass sie jetzt schon rauchige Spirituosen trinken würden. Aber sie tun es.
Ja, pur wird es dann eigentlich auch so klassisch getrunken mit einmal Salz und ein bisschen die Zitrone? Oder würdest du da eher sogar die Orange nehmen oder vielleicht eine Grapefruit? Ja, könnte man ja natürlich auch nehmen. Oder was habt ihr da für eine Empfehlung, wenn man dann mal so einen Shot trinken möchte?
Also es ist, Mezcal soll man küssen. Bei Tequila ist es ja so, Tequila ist ja sehr, sehr floral und fruchtig. Und Mezcal ist natürlich sehr komplex. Bei Mezcal muss man sich reintrinken, sagt man. Und von daher würden wir jetzt grundsätzlich empfehlen, erstmal das wirklich zu genießen. Und unsere Gastronomen haben uns aber auch schon eines Besseren belehrt. Da gibt es zwar kein Salz und keine Zitrone, Aber da wird auch mal der ein oder andere Shot mittlerweile mit Selva Liga getrunken. Das passiert natürlich auch, aber grundsätzlich ist es eher für den langsamen Genuss und den bewussten Konsum gemacht.
Ja, ich glaube, traditionell, wenn bei Mezcal gibt es ja auch dann so eine Mischung mit, also in Mexiko gibt es doch auch eine Mischung, glaube ich, mit getrockneten Mehlwürmern oder so irgendwas, anstatt des Salzes oder so eine Mischung aus Salz, Zucker und, ne, das ist so, ist das typisch für Mezcal oder allgemein in Mexiko halt zum Tequila?
Also grundsätzlich gibt es, das gibt es nicht nur in Mexiko, das gibt es auch im asiatischen Raum. Dort werden eben teilweise Raupen oder eben auch Maden und solche Geschichten werden quasi in Salz und mit Chili gestoßen und eingemahlen. Und das wird dann zum Beispiel beim Essen von Zitrusfrüchten oder von generell zum Essen gereicht und wird dann eben auch zum Trinken gereicht. Das heißt, das ist jetzt kein Thema, was ausschließlich den Mezcal bedient, aber es ist eher eine Sache, die traditionell aus der ärmeren Bevölkerung herausgewachsen ist. Von daher hat sie, sage ich mal, ihre Verankerung schon eher dort.
Wenn jetzt euer Mezcal in einer Bar steht, wie sind oder bis er da gestanden hat, das war ja vielleicht auch nicht ganz so einfach, fangen wir mal so an. Musstet ihr da großartige Überzeugungsarbeit leisten oder waren da auch viele froh, endlich mal nochmal eine neue Spirituose auf dem deutschen Markt zu haben, die auch aus Deutschland kommt?
Also, es ist geteilt. Wir sind nicht ganz günstig. Das muss man sagen. Wir sind nun mal in unserer Vorreiterschaft, haben wir natürlich einen etwas gehobeneren Preis. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Agavenspirituose generell etwas teurer ist. Wir reden hier von einem Ausgangsprodukt, was mindestens 8 Jahre reifen muss und wachsen muss und nur einmal abgeerntet werden kann. Das heißt, das Preisthema schafft gewisse Einstiegsbarrieren, aber ich muss fairerweise sagen, wir haben damit schon den Nerv der BartenderInnen getroffen, denn die Leute haben Bock auf Agave. Und wenn sie dann noch hören, dass die erste deutsche Agavenspirituose gerade im Haus ist, dann ist es tatsächlich so, dass auf jeden Fall mehrfach probiert wird und man schon, sage ich mal, gemessen an dem, was man sonst außen erlebt, wohlwollender aufgenommen wird. Am Ende muss natürlich das Produkt überzeugen und da müssen wir sagen, das macht der Flo einfach herausragend. Also der Florian Baude ist da wirklich ein herausragender Brenner, der da ein Produkt auf die Beine gestellt hat, was jetzt ja mittlerweile auch mehrfach ausgezeichnet ist. Das ist wirklich einzigartig. Ja, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, dass es ihn gibt.
Ja, das ist natürlich immer gut, wenn man da auch einen Spezialisten, der sein Handwerk, und das ist es ja, und deswegen verstehe ich ja auch, wenn eine Spirituose oder allgemein ein Produkt, braucht man ja nicht mal eine Spirituose zu nehmen, sondern ein handwerklich hergestelltes Produkt einfach auch mehr kostet als etwas, was ja vielleicht in größeren Mengen industriell, du hast ja eben auch gesagt, da gibt es ja auch schon mal nochmal Unterschiede, hergestellt wird, und dann darf das natürlich auch einfach auch mehr kosten, wenn die Qualität dahinter ist. Und so wie du das schilderst, ist das natürlich genauso bei euch. Gibt es denn jetzt dann auch Pläne, irgendwie das Sortiment, um weitere Produkte zu erweitern? Oder sagt ihr, gut, wir haben halt, wir sind ein Produkt und das gibt es dann eben nur?
Also grundsätzlich ist das natürlich auch einer der Vorteile. Ich muss ja dazu sagen, dass wir in unserer Marge natürlich auch immer mit einberechnet haben, dass wir am Markt eben als Marke fungieren wollen. Ich glaube, wenn man sich unseren Markenauftritt anschaut, sieht man, dass da eben sehr, sehr viel Detailverliebtheit ist. Und wir haben eben immer, wenn wir gewisse Ziele erreichen, geben wir quasi immer wieder was zurück. Aktuell ist es so, dass wir mit unserer Glassware jetzt in der Aktivierung sind seit, ich glaube, 5 Wochen jetzt aktiv, wo wir quasi den Gastronomen als allererstes was zurückgeben. Da haben wir wirklich tolle Gläser gemacht, die wir zweifach beschichtet haben lassen mit einer schönen Gold-Inlay und außen eben mit so einem samtweißen Grünton. Das heißt, das sind Dinge, die wir für die Gastro tun. Und auch in der Produktrange haben wir natürlich dann den Vorteil, dass wir früher reagieren können als andere. Das heißt, das Produkt, was wir jetzt gerade auf dem Markt haben, war von Anfang an nie alleinstehend, sondern es kommen auch andere Produkte. Es wird jetzt auch in diesem Jahr einiges passieren in diese Richtung. Zum einen kommt jetzt nächste oder übernächste Woche unser Probierpack zusammen mit Thomas Henry, wo wir eben diese Paloma dann auch in Kleinflaschen, quasi Kleinflaschen von Selva Negra und dann eben mit Thomas Henry zusammen in einem schönen, attraktiven On-Pack präsentieren können, sodass man, sage ich mal, vom Preiseinstieg etwas günstiger auch sein kann und es trotzdem probieren kann. Und es werden auch noch Produkte folgen, die sich zwar immer noch in dem Bereich Mezcal bewegen, aber Rauch wird dort kein Thema mehr sein und wir werden uns eher an die Gin- und Tequila-Trinker richten, so kann man es vielleicht formulieren.
Also auf jeden Fall wird es da noch was Spannendes geben. Wenn jemand jetzt unbedingt diesen Mezcal, also Selva Negra, bestellen will, kann man das wunderbar bei euch online tun. Wo kriegt man ihn denn sonst noch? Ist er denn irgendwo tatsächlich offline in irgendeinem Laden erhältlich?
Ja, also wenn man jetzt in Baden-Württemberg ist, dann einfach im Fachhandel die Augen offen halten. Da ist es mittlerweile recht einfach, vor allem in der Stuttgarter Region. Da tut man sich nicht allzu schwer. München und Frankfurt passiert jetzt auch gerade. Das ist alles in der Betreuung von Laurin. Es gibt einige Fachhändler in Deutschland, die uns haben, von denen wir nicht wissen, weil wir eben schon gewisse Großhandelsstrukturen aufgebaut haben, dass Produkte einfach auch ihren eigenen Weg finden. Ansonsten gibt es wirklich eine Vielzahl von Online-Shops neben unserem eigenen, wo man uns bekommen kann. Also wenn man Selva Negra mal probieren möchte, es wird sich definitiv ein Weg finden.
Wunderbar, herzlichen Dank. Das war ja ein Hauch von Mexiko mit einem Schuss Schwarzwald, den wir jetzt ich probieren und auf jeden Fall alle anderen hören konnten. Herzlichen Dank dafür, lieber Sebastian. Und ja, es war ein spannender Einblick in diese für mich ganz neue, aber auch schon noch, wenn man jetzt mal auf die Deutschlandkarte schaut, einzigartige Welt des Mezcals.
Vielen, vielen Dank. Hat uns auch sehr gefreut, dass du uns eingeladen hast. Laurin lässt auch schön grüßen. Der ist jetzt, wie gesagt, gerade noch auf dem Weg zurück vom Bodensee. Der hatte heute wieder Termine und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.